Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns zunächst den Schlussabschnitt des Kapitels 9 im ersten Buch Mose lesen. Erste Buch Mose, Kapitel 9. Wir lesen ab Vers 18 bis zum Ende des Kapitels. Die drei Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand, legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang, und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre, und er starb. Liebe Geschwister, für die heutige Predigt bin ich bewusst weitergegangen in dem 9. Kapitel im ersten Buch Mose, um diese Geschichte, in der wir ja eingestiegen sind, doch noch ein Stück weiter zu fahren. Einerseits, weil jetzt die Predigttermine so eng zusammenliegen, da macht das Sinn, dann auch weiterzugehen. Andererseits ist es ja manchmal so, dass man einen Text liest und große Freude dran findet, auch weiterzumachen. Selbst diesen Predigttext weiterzumachen und weiter zu behandeln. Ich möchte diesen Text oder die Predigt heute ausschließlich auf den Text begründen, der vom ersten Klang uns ja sehr verständlich klingt, aber den ein oder anderen Haken doch noch beinhaltet. Und ich habe die Predigt auch bewusst so aufgebaut, dass ich ab und zu mal in die Uhr gucke und am Ende dann schaue, wie weit wir heute in der Behandlung dieses Textes und der ganzen Nebenaspekte kommen. Denn es gibt einiges, was hier drin steckt. Die Handlung selbst ist eigentlich sehr gut zu erfassen. Sie steht im Zusammenhang mit den vorangegangenen Ereignissen. Noah hatte mit seiner Familie die Arche verlassen. Er kam an Land, opferte und Gott hatte mit ihm einen Bund gemacht. Als ganz knappe, kurze Zusammenfassung der vorangegangenen Ereignisse. Dann, hier in dieser Passage, in der wir einsteigen, wandelt sich das Thema und es wandelt sich die Perspektive. Jetzt geht es um Noah und um sein Verhalten. Wir sehen den Noah, der von Gott gerettet wurde, der von Gott Gnade erwiesen bekommen hat, mit dem Gott einen Bund eingegangen ist, wie sich dieser Noah wieder seiner normalen Tätigkeit zuwendet. Und allein dieser Vers, nur mal als Nebengedanke, dieser Vers 20, in dem es heißt, Noah aber wurde nun ein Landmann, ist ein sehr interessanter Vers, der mich in der Vorbereitung viel, viel länger gedauert hat, beschäftigt hat, als ich eigentlich dachte. Mein erster Gedanke war, Noah geht zurück in seine normale eigentliche Tätigkeit, was sicher ein Aspekt dieses Wortes ist. Aber tatsächlich, und in der englischen Bibel, ich weiß, draußen wird übersetzt, und deswegen gönne ich Mario in der Übersetzung ein Wort, was ich in der englischen Bibel gesehen habe. Dort wird Landmann übersetzt mit Husbandman. Sehr, sehr interessant für alle, die Englisch sprechen unter uns, was tatsächlich nicht in Leo zu finden ist. Nur mal als Information. Das ist ein Wort, das heute nicht mehr verwendet wird in dem Sinn, in den Diskussionsforen, aber als Hausmann dann irgendwo wiedergegeben wird, um sich dem anzuwenden. Aber eigentlich ist gemeint ein Mann des Grundes, ein Mann, der auf den Boden, auf den Grund zurückkommt. Also weniger dieser Husband als Ehemann, sondern als gebundener, an die Erde gebundener, zurückkehrender Mann. Das ist der Einstieg in unseren Text. Noah, der Mann, der zurückkommt auf den Grund, der zurückkommt auf den Boden. Und ich glaube, es ist durchaus zulässig, dass wir sagen können, Noah ist der, der seiner normalen Tätigkeit nachgeht, Ackerbau, der sich dem Land zuwendet, der Gemüse, irgendwas zu essen anbaut und ganz besonders hier in dem Beispiel, wie wir es hören, der auch einen Weinberg anlegt, der sich dem Weinbau zuwendet. Also sagen wir mal so, ganz im Sinne, wenn wir einige Kapitel zurückdrehen, dann finden wir in 1. Mose 3 was? Die Sünde des Menschen und auch die Verfluchung des Menschen, der von Gott dazu beordert, verflucht wird, für seinen Unterhalt, für seine Ernährung selbst zu sorgen, durch mühsame, sag mal hier, Landarbeit, durch die Bebauung des Bodens und durch die Erträge und die Frucht, die er daraus gewinnt. Ganz in diesem Sinne geht hier die Geschichte von Noah weiter. Auch im Sinne der Anfänge ist es eine ganz normale Beschäftigung. Tatsächlich ist Noah als Landmann hier sozusagen der Prototyp des arbeitenden Menschen. Das Vorbild, der Urtypus, so wie man es eben macht. Zwei gedankliche Ausflüge möchte ich euch mit auf die Reise geben. Denke mal daran, was die Jünger gemacht haben nach dem Tode Christi. Auch sie sind zurückgegangen in ihre normale Tätigkeit. Und vielleicht als Gedankenanregung auch, was wir Menschen machen, wenn wir in irgendeiner Weise, oder sagen wir zum Beispiel, wenn jemand einen Ehebund eingeht, aktuelles Thema in der Gemeinde, nachdem man heiratet, macht man in der Regel ja auch nachher das weiter, was man vorher gemacht hat. Gott war hier einen Bund eingegangen mit Noah und mit der ganzen Menschheit, die damals auf der Erde lebte. Was danach war, ist, dass die Menschen ihrer ganz gewöhnlichen, normalen Tätigkeit nachgingen. Es ist gar nichts Außergewöhnliches, dass auch innerhalb des Bundes, den Gott mit uns schließt, wir normalen Tätigkeiten nachgehen. Und übertragen wir das mal auf unser Glaubensleben. Auch das ist ganz normal, dass wir im Glaubensleben normalen Tätigkeiten nachgehen und uns normalen Tätigkeiten zuwenden. Wir sind heute nicht mehr alle Landwirte. Die Berufe haben sich verändert. Aber was ich hiermit sagen will, ist nicht eine Analyse der Berufe, sondern eine Analyse dessen, was passiert, wenn, wie hier, Gott einen Bund gemacht hat oder wenn wir zum Glauben kommen, dass wir auch dann in unserem ganz normalen Leben stehen und sich nichts verändert. Das ist mir deshalb wichtig, nicht um euch zu ermahnen in irgendeiner Art und Weise, sondern manchmal hat man eben als Christ das Gefühl, man sei doch irgendetwas Besonderes oder etwas anderes. Es gibt gar ganze christliche Kreise, die den Menschen, die bekehrt sind, die glauben, einen höheren Wert beimisst. Genauso falsch ist es, ihnen einen besonders niedrigen Wert zu bemessen. Aber auch dieses, man könnte ja daraus schließen, dass man irgendwo etwas Besonderes sei, dass man eine Elite sei. Und manchmal werden wir sogar daran gemessen. Also auch die Welt, wenn sie uns als Christen sieht, denkt, wir müssten in irgendeiner Weise anders sein. Wir müssten in irgendeiner Weise besonders heilig wirken, anders rüberkommen, Dinge anders machen. Tatsächlich ist der Grund unseres Wesens, dass wir selbst uns nicht verändern und dass wir auch in unserem normalen Umgang uns erstmal nicht verändern und jede Veränderung tatsächlich mühsamste Kleinarbeit ist. Also ich rede nur über die Grundlage. Ich rede nicht darüber, dass natürlich ein Christ selbstverständlicherweise auch Dinge besser tun will und wird nachher. Aber es ist mühsamste Kleinarbeit. Und es ist Stück für Stück auch Gnade in dem, was wir tun. Also Noah wird erstmal hier an dieser Stelle zum Vorbild für uns in der normalen Tätigkeit. Aber er wird auch zum Vorbild, und das ist die Dramatik dieser Handlung, für den sündigenden Mensch. Tatsächlich ist es so, dass er hier nach diesem Bundesschluss sofort in den ersten Dingen, die er tut, von denen wir hier hören, uns als sündiger Mensch erscheint. Keineswegs als perfekter Mensch, keineswegs als einer, dem alles gelingt, sondern er ist und bleibt ein Mensch, der einen Erlöser braucht. Das hatten wir in den letzten Predigten auch gehört. Auch dort hatten wir schon mitgeteilt bekommen, dass der Mensch vom Grunde seines Herzens, also von Anbeginn seines Daseins, tatsächlich einen Kern hat, der kaputt ist, der böse denkt, der sündig denkt. Und genau das entdecken wir hier bei Noah in dieser Handlung auch wieder. Denn Noah benutzt den Weinberg nicht, um Gutes damit zu tun, sondern um sich zu besaufen und dann ausfällig zu werden. Lasst uns diesen Weinberg und den Wein, den er angebaut hat, auch noch mal kurz analysieren. Das ist der zweite Themenabschnitt, es gibt vier. Lasst uns noch mal auf diesen Weinberg eingehen. Und ich möchte es einerseits diese Handlung, die wir hier haben, analysieren, aber andererseits das doch durchaus sehr, sehr bildlich und auch weitergeführt sehen. Denn ich glaube, es steckt sehr viel allgemeine Erkenntnis auch in dieser Passage. Vor uns liegt also, stellen wir uns vielleicht vor, ein Weinberg, den Noah gemacht hat. Und dieser Weinberg hat durchaus Gutes, aber er hat auch Schlechtes. Also wenn wir zu dem Thema Wein in dem Wort Gottes forschen, dann werden wir sehr schnell sehen, dass Wein sehr viele gute Seiten hat. Im vierten Buch Mose können wir lesen, dass Wein geeignet ist zum Opfern. Das ist gut. Ja? Wir können im Buch der Psalme lesen, dass der Wein auch da ist zur Freude. Das lesen manche ungern. Aber auch zur Freude ist der Wein da. Also hat auch was Positives, den Menschen zu erfreuen. Das ist keineswegs außerhalb des Spektrums dessen, was uns Gott sagt. Wir lesen bei Timotheus, dass Wein auch medizinische Vorteile hat. Also, dass er die Menschen gesund machen kann, klug eingesetzt. Wir lesen im fünften Buch Mose zum Beispiel auch, dass der Wein verzehntet worden ist. Also auch hier ist er keineswegs außen vor gelassen oder gibt es nur irgendeine Andeutung, dass man keinen Wein haben sollte, keinen Wein trinken sollte oder was auch immer. Also grundsätzlich, auch was Noah hier macht, einen Weinberg zu haben, Wein zu haben, ist gut. Er kann damit opfern, er kann damit gute Dinge tun, er kann damit auch Freude haben. Aber dann gibt es noch die andere Seite. Und das ist der zweite Unterpunkt hier. Es gibt auch Schlechtes an diesem Weinberg. Und das sehen wir hier bei Noah auch. Denn Wein macht besoffen. Oder grundsätzlich jedes alkoholische Getränk macht besoffen. Und besoffen sein ist nun einmal nicht Sinn und Zweck vom Wein. Ich habe lange überlegt, ob man hier so moralisch auftreten darf und über Wein und über das Besoffensein reden darf. Ich habe mich dafür entschieden, es zu tun. Ihr merkt es. Denn es gibt einige Gefahren, auf die uns dieser Text hinweist, und die sollten wir ganz, ganz klar auch sehen. Ja? Besoffensein ist definitiv nicht der Sinn und Zweck des Weins. Es wird auch nirgendwo schön geredet, es wird auch nirgendwo gut geredet und es wird auch nirgendwo gut geheißen, dass man, wenn man, wie wir so schön sagen, mal einen über den Durst trinkt, dass das gut ist. Nein, das ist kein biblisches Prinzip. Sondern es ist andersrum. In Epheser 5 lesen wir sogar explizit, dass Betrunkensein, das Weingenuss, das Wirken des Heiligen Geistes dämpft. Wir sollen viel mehr berauscht sein von dem Heiligen Geist. Das ist nicht mit den gleichen Symptomen, aber es meint dieses Erfülltsein, dieses durch und durch durchdrungen sein. Das Dumme am Wein ist ja, dass er ab einem gewissen Punkt die Kontrolle übernimmt. Man gibt immer mehr Kontrolle ab und der Alkohol kriegt immer mehr Kontrolle. Was dann rauskommt, ist sehr unkontrolliertes Verhalten. Lesen wir heute sehr schön. Und das meint dieses Erfülltsein mit dem Geist, dass wir durchaus Kontrolle abgeben können, aber eben nicht an den Alkohol, sondern eher an den Geist Gottes, der uns erfüllen sollte. Der darf uns kontrollieren. An den dürfen wir Kontrolle abgeben. Und das ist sogar ein sehr wichtiges, sogar ein basisbiblisches Prinzip. Ihr könnt loslassen, ihr könnt sogar völlig enthemmt sein, wenn euch der Geist Gottes führt. Wenn euch das Wort Gottes prägt, wenn ihr wisst, wohin ihr geht. Das ist kein herrenloses Abgeben. Das ist kein Umfallen oder was weiß ich was, sondern es ist ein vom Geist erfüllt sein. Dafür braucht es viel Substanz. Aber hier ist der Wein das schlechte Beispiel dafür, dass man in sinnloser Weise Kontrolle verliert. Und ich glaube, dass man das durchaus bildlich sehen kann, dass es gar nicht eine Tiefenanalyse des Weines ist, sondern dass es vielmehr eine Analyse ist von allen Dingen, die Kontrolle über uns übernehmen. Das ist das, was wir nicht erreichen sollen, sondern vielmehr, dass der Heilige Geist stattdessen Kontrolle über uns übernimmt. Gibt es noch einen anderen Aspekt? Wenn man besoffen ist oder wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann zeigt das auch ein gewisses Maß von Unverstand gegenüber Gott. Und dazu lohnt es sich nochmal zu lesen aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 12, Vers 11. Ich werde bewusst heute etwas auch aus dem Buch der Sprüche lesen lassen. Ungewöhnlich. Aber ich glaube, es passt sehr gut in die Reihe und in diese Handlung heute auch rein. Einen Moment. Da heißt es, wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben. Wer aber dem Nichtigen nachjagt, dem mangelt es an Verstand. Ja, also es ist eine Frage des Umganges mit unserem Verstand. Über Ackerbebauung haben wir bereits geredet. Aber es gibt eben tatsächlich in diesem Umfeld auch viel Nichtiges, viel Nutzloses, viel Eitles, viel Unbrauchbares, dem man nachjagen kann, dem man nachstrebt. Und das ist ein Zeichen, dass es uns an Verstand mangelt. Neben dem, dass wir von dem Geist beseelt sein sollen, ist es auch so, dass wir verständig umgehen sollen mit den Dingen, die Gott uns gibt und die auch unseren Alltag begleiten, die auch unsere normalen Tätigkeiten sind. Fast alles, was wir können und was unsere Tätigkeiten sind, und ich spanne mal ein breites Bild, können wir missbrauchen. Fast alles können wir zu Nichtigen machen, egal was Gott uns in die Hände gibt. Wir sind sehr geschickt darin, alles dies zu übertreiben oder zu einem Maß zu führen, dass es nicht mehr dem gottgemäßen Gebrauch eingesetzt wird. Und dann kommt noch ein anderer wichtiger Aspekt und dann lassen wir es auch mal mit dem Besoffensein sein. Als letzten Punkt, da hat aber ein paar Unterpunkte, Vorsicht, gibt es noch einen wichtigen Punkt. Wenn man betrunken ist, dann gibt es bestimmte Sünden, die typisch sind. Und da gibt es einmal die Abteilung dessen, was man sagt. Also Alkohol, faktisch macht eins, es lockert unsere Zunge. Ja? Jeder, der schon mal ordentlich was getrunken hat, der weiß das. Ja? Man redet unheimlich viel. Man redet Dinge, die man sonst nicht reden würde, lacht, giggelt rum über Scherze, über die man nie lachen würde. Das dummste Zeug wird auf einmal lustig. Und dann kommen eben auch noch andere körperliche Ausfallerscheinungen dazu. Und das sind die ganzen körperlichen Sünden, die eben durch den Alkohol ausgelöst werden. Ja? Durch diese Lockerheit, durch dieses Enthemmtsein ist es so, dass viele Dinge auch körperlich falsch gemacht werden. Noah hatte irgendwann mal Lust, sich auszuziehen. Ja? Er begann völlig enthemmt zu sein und die Klamotten von sich zu schmeißen, was der nüchterne Noah wohl nie tat. Aber hier war es ihm völlig egal, dass er nackig durch die Gegend rannte. Ja? Unzucht, Ehebruch. Der Klassiker, ja, ich habe zu einem zu viel getrunken und dann wurde auf einmal die andere Frau immer hübscher mit jedem Glas Bier oder Wein oder was auch immer. Ja, und irgendwann war es um mich geschehen. Ich habe die Kontrolle verloren. Das heißt, körperliche Sünden, neben dem, was unser Mund anstellt, ja, kommen die körperlichen Sünden dazu in jeglicher Form. Ja, man lässt sich einfach gehen. Und dann gibt es noch die dritte Abteilung, die ist auch nochmal ganz speziell, das sind die wirren Gedanken, ja. Da kommt man dann auf die wildesten Sachen. Ja? Bis hin zu irgendwas Komischem, was man sich vorstellt. Hier will ich keine Anleitung für Fantasie geben. Aber es sind auch ganz typische Erkennungszeichen. All das finden wir hier auch bei unserem Vorbild im Glauben Noah. Auch das können wir sehen. Vor allem die körperlichen Dinge, die haben bei ihm überhand genommen. Andersrum ist es aber so, dass wir aus der Bibel ablesen können, dass wir ein Maß im Umgang mit den Dingen und vor allem mit den Gaben Gottes haben sollen. Ich hatte das schon mal angekündigt. Ja? Besonders schön wird uns das beschrieben, zum Beispiel in Titus 2, wo es darum geht, dass wir unsere Gaben richtig gut einsetzen sollen. Männer anders als Frauen, Jugendliche wieder anders als die Älteren. Ja? Jeder in seinem Leben, wo er gerade ist. Jüngere können auch ihre Gaben einsetzen zum Wohl und zum Dienst Gottes. Ja. Sinn und Zweck von dem, was er uns gibt, ist, dass wir einerseits Maß halten mit den Dingen, die uns verführen können, aber die Dinge, die wir gut können, zu denen wir geeignet sind, ja, ob das ein Weinberg ist, ob das sonstige Gaben sind, die Gott uns gibt, die können wir auch für andere einsetzen. Und das ist unser Auftrag. Weitergeben, weitergeben der Gaben, die wir haben, an andere. Da gibt es noch ein paar Sondergebote, also gerade im Umgang mit Alkohol, das nur am Rande, also Priester oder Nazireer, die hatten noch ganz andere Gebote, die sollten natürlich keinen Alkohol trinken. Das ist jetzt keine, ich sag mal, keine Relativierung der Aussagen vorher, sondern es sei einfach nur erwähnt, das sind ganz besondere Aufträge, die die haben. Aber es gibt auch noch eine andere Gruppe, die auch noch eine ganz besondere Empfehlung im besonderen Umgang mit Gaben und auch ganz besonders mit Alkohol bekommt. Das sind nämlich die Könige. Ja, übertragen dürfen wir das gerne auch so sehen, alle, die in Verantwortung stehen, anderen gegenüber, Vorgesetzte, Herrscher, all diejenigen, die Macht von Gott bekommen. Für die gilt ein besonderer Auftrag. Die sind in besonderer Weise Vorbilder. Und bei den Königen heißt es sogar, dass sie falsche Entscheidungen treffen, wenn sie sich vom Alkohol berauschen lassen. Ja? Also auch eine ganz klare Warnung, weil sie eine exponierte Funktion haben. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die kriegt auch ganz besondere Anweisungen. Das ist die Gemeinde. Und da ist das Prinzip auch ganz beachtlich, denn da ist es so, dass in der Gemeinde vor allem der Gebrauch von solchen Sonderdingen wie Alkohol und was auch immer vergleichbar damit ist, deshalb mit besonderer Vorsicht auferlegt wird, weil es Schwache gibt in der Gemeinde, die damit schlechter umgehen können. Und alle Starken sollen darauf achten, dass die Schwachen im Glauben und in der Gemeinde nicht dazu verführt werden, in irgendeiner Weise etwas zu tun, was sie normalerweise nicht tun würden. Also es ist besser, wenn der, der ganz bewusst mit Alkohol umgehen könnte, seinen Umgang mit Alkohol kontrolliert, weil er weiß, dass irgendjemand anders in der Gemeinde eventuell verführt werden könnte, über die Maße und über die Stränge zu schlagen. Oder im Glauben nicht gefestigt ist oder was auch immer, und man sich deshalb persönlich zurückzieht. Also hier ist der Fokus an den, der stärker ist, wer der Meinung ist, dass er stehe, der soll zusehen, dass er nicht falle. Er soll aus dieser Stärke keine arrogante Art entwickeln, sondern sie zum Wohl der Schwachen einsetzen. Kleines Zwischenfazit an dieser Stelle. Wir haben es erörtert, Wein ist an sich nicht schlecht und steht auch in der Reihe vieler guter Dinge. Nochmal vielleicht Alkohol hier im weitesten Sinne. In der Reihe vieler guter Dinge, die bei falschem Gebrauch zur Gefahr werden. Das heißt also für uns, wenn man das ganz klein zusammenfasst, man darf schon Alkohol trinken, aber eben in Maßen und vor allem mit Rücksicht auf andere und auch mit Rücksicht darauf, wer man selbst ist und in welcher Position man ist. Also wenn ich jetzt hier betrunken stehen würde, hätte das sicher eine andere Wirkung, als wenn jetzt hier jemand mich anguckt und vielleicht noch betrunken wäre von gestern. Das ist viel bedeutender, dass man sich darüber bewusst ist, in welchem Amt und in welcher Funktion man ist. Soweit zum zweiten Punkt. Kommt zum dritten Punkt. Noch etwas fällt uns auf bei Noah und darauf wollen wir auch nochmal eingehen. Noah hat sich in dieser Passage, wir hatten es bereits gesagt, ausgezogen. Und ich möchte nochmal das Thema Umgang mit Nacktheit als dritten Punkt aufgreifen. Vielleicht ist das auch ein Thema, um das man schön hätte drumherum schiffen können. Ich dachte mir, es lohnt sich auch mal darauf zu schauen. Was ist eigentlich hier das Thema? Um was geht es hier eigentlich? Die erste Frage, die ich mir selbst gestellt habe, ist: Kann es Sünde sein, einen anderen nackt zu sehen? Hier entsteht ja ein Problem in dieser Handlung, dass jemand Noah nackt sieht und es wird ihm nachher zum Problem. Ja? Zum ganz delikaten Problem sogar. Also kann es denn Sünde sein, einen anderen nackt zu sehen? Die Antworten hier dazu, ich möchte in einigen Stufen einige Antworten geben. Als allererstes Mal ist es ein ganz klares Ja aus der ersten Perspektive, denn man soll den Schwachen helfen und auch die Schwächen anderer bedecken. Also wenn jemand in einer peinlichen Situation nackt ist, wie hier Noah, dann ist es unser Auftrag, dem Schwachen zu helfen und seine Schwäche zu bedecken. Es gilt nicht nur für Nacktheit, sondern es ist ein Grundprinzip. Auch wenn wir jemanden in einer anderen peinlichen Situation sehen, auch wenn er sich selbst mit brutalster Gewalt da reinmanövriert hat, ist es unser Auftrag nicht, uns über ihn lächerlich zu machen, sondern man soll das Problem lösen und aus der Welt schaffen und dem Schwachen helfen und diese Schwäche bedecken. Ganz klarer Auftrag an uns. Gibt es noch einen zweiten Aspekt, ein bisschen theologischer? Immer noch unter der Frage, kann es Sünde sein, einen anderen nackt zu sehen? Ja. Es gibt einen Aspekt, der bei der Nacktheit hier wichtig ist, denn die Nacktheit ist ja wohl bekannt und hier im ganz besonderen Maße eine Folge der Sünde. Als Adam und Eva gesündigt hatten, erst da fiel ihnen quasi ihre Nacktheit auf. Also Nacktheit war vorher kein Problem, nachher war es ein Problem. Und dementsprechend ist auch diese Nacktheit immer ein Symbol dafür, dass der Mensch gesündigt hat und dass sie dann uns allem in besonderer Weise auffällt und auch unangenehm auffällt. Also durch die Nacktheit offenbart sich auch die Sündigkeit des Menschen. Und dann gibt es natürlich noch den besonderen Aspekt, den wir auch nochmal hier aufführen müssen. Das ganze Thema des Anstarrens, Begaffens oder der ganze Bereich des Lustgewinns, ja, das ist auf jeden Fall im geistlichen Sinn immer eine Verführung. Es ist an dieser Stelle sehr, sehr interessant und auch da habe ich mich in den Kommentaren ehrlich gesagt auch einen Tick verlaufen. Denn die Frage, als hier Ham in dieses Zelt ging und Noah sah, ja, also dieses Wort sah, was hier verwendet wurde, das ist auch analysiert worden. Und da gibt es durchaus die Theorie, dass das ein lustvolles Ansehen war. Dass es gar nicht so dieses neutrale Sehen im Sinne von Wahrnehmen ist, sondern dass tatsächlich hier ein Wort gebraucht wurde, das man durchaus mit lustvollem Ansehen übersetzen kann. Also ich habe mich nicht festgelegt dann bei diesen Auslegern hier zu dieser Stelle, sondern ich erwähne das nur mal hier, dass es durchaus eine ernsthaft diskutierte These hier ist an dieser Stelle, dass es auch um dieses begehrliche Ansehen gibt, was ja in doppelter Weise merkwürdig ist, ein Mann, der einen Mann ansieht und dann eben noch das Thema Lust dabei. Das gibt ein delikates Bild an dieser Stelle. Mein Punkt hier soll ausschließlich um die Frage gehen, dass tatsächlich dieses Anstarren von Nacktheit ja, genau das auslösen kann, nämlich das ganze Thema Lustgewinn, das ganze Thema des Begaffens, also von fasziniertem Begaffen bis hin zu dem, was wir ja auch sehen. Ja? Wenn wir durch Gießen fahren, ich weiß gar nicht, ob es im Moment noch im Trend ist, ehrlich gesagt aus den Augen verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. H&M hat ja jetzt so eine große Werbekampagne gemacht für irgendwie Unterwäsche oder was weiß ich was. Wir werden ja ständig mit dieser Nacktheit konfrontiert, also bis zum gewissen Grade natürlich, ja. Ganz nackte Menschen können schlecht für Unterwäsche Werbung machen, aber es dient dazu, dass wir davon begeistert werden, dass wir davon animiert werden, dass wir davon uns die nackten Menschen angucken, die gut finden und die sozusagen in uns den Kaufrausch auslösen. Also mit Nacktheit wird, das sehen wir heute ganz bewusst auch gespielt. Es gibt eine riesengroße Pornoindustrie, es gibt eine riesengroße Sexindustrie dahinter mit den unterschiedlichsten Facetten, die es gibt. Das ist da, also Nacktheit dient dem Lustgewinn und es dient dazu, dass wir anstachen sollen. Denken wir zurück an Eva, drei Kapitel, sechs Kapitel zuvor. Ja, denken wir daran, was sie sagte. Sie fand die Frucht schön zum Anschauen. Die Augen sind tatsächlich das Haupteinfalltor für Sünden. Tatsächlich sind die Augen für uns körperlich so wichtig, dass wir so viele Sünden mit den Augen wahrnehmen. Ja, dass uns hier diese Warnung heute vor Augen stehen muss. Also auch dieses Anstarren von Nacktheit. Natürlich kann es für uns Sünde sein, nackte Menschen anzuschauen. Und dann gibt es auch noch sowas, kommt noch was dazu, geht sogar noch eine Stufe weiter, das ganze Thema der Sensationsgier. Nacktheit kann schon deshalb eine Sünde werden, weil wir Menschen, wir haben so eine Eigenart, über die reden wir ganz, ganz ungern. Das ist die Lust am Verborgenen. Das hat gar nicht so viel mit Nacktheit zu tun, sondern mit allem, was verborgen ist. Ein Geheimnis von irgendjemand zu entdecken. Das kennen alle Achtjährigen, die Clubs gründen und Geheimnisse machen und Clubausweise haben. Geheimnisse sind cool. Und die Geheimnisse von anderen entdecken sind doppelt cool. Und das bleibt irgendwie. Irgendwas zu entdecken, was man normalerweise nicht entdecken würde, ist in uns drin. Es ist da. Und wir wollen das. Und das ist auch eine Sünde. Das ist auch eine Sünde, die Geheimnisse der anderen aufzudecken. Und was wollen wir eigentlich ran? Wir wollen an die Schwächen ran. Wir wollen an Sachen ran, die wir ausnutzen können. Und das passiert hier auch in unserer Handlung. Ja. Derjenige, der Wissen weiterträgt und bei anderen weiterverrät. Und auch die Frage stellt sich hier, bei Ham hat er nicht eine gute Portion von Sensationsgier und Lust am Verborgenen gehabt, als er das seinen Brüdern weitersagte. Auch hier können wir wieder sprachlich analysieren. Es gibt Übersetzungen, in denen steht, er sagte es seinen Brüdern. Wenn ihr ein bisschen in der Zeitschiene zurückgeht, findet ihr Übersetzungen, in denen steht, er verriet es seinen Brüdern. Ja? Was verrät man denn? Geheimnisse. Irgendwas Verborgenes. Ja? Irgendwas, was man spektakulär vielleicht sogar aufbauscht. Ja? Vielleicht noch irgendwie was dranhängt, damit es etwas mehr Wirkung hat. Das ist der Charakter des Verratens. Ja? Und das, was hier eigentlich gemeint ist in diesem Weitersagen, ist so mehr dieser Aspekt des Verratens, des Verpetzens. Ja? Gut, packen wir diesen Aspekt nochmal, den holen wir gleich nochmal raus. Und dann gibt es noch die zweite Frage: Kann es Sünde sein, sich nackig zu zeigen? Das ist auch leicht zu beantworten. Ja, denn erstmal natürlich werden andere gestört, aber denken wir auch daran, dass es auch wieder im Zusammenhang steht mit der Sünde und mit der Folge der Sünde, dass unsere Nacktheit also keineswegs unser natürlicher Urzustand ist, wie das zum Beispiel in anderen philosophischen Strömungen dargestellt wird. Also das ganze Thema FKK-Kult, wir können uns selbst ausleben, wir wollen so sein, wie wir sind. Vergesst es, ist nicht biblisch, hat nichts damit zu tun. Es liegt wirklich nichts darin. Der Gedanke Selbstherrschaft oder Ignoranz der Sünde ist nicht korrekt, sondern es ist tatsächlich so, dass das Nacktsein viel mehr offenbart, nämlich die Sünde des Menschen und bedeckt sein sollte, von Gott bedeckt wurde und von uns bedeckt sein sollte, um das zu verbergen. Und Scham ist durchaus eine sinnvolle Einrichtung und ein sinnvoller Schutz dafür. Wir haben einen Mechanismus, auf den wir hören können und der uns zeigt, dass hier etwas funktioniert. Es gibt natürlich Ausnahmen. Das ist ganz klar und ich will hier nicht jetzt moralisch werden, ja. Also in der Ehe ist es ganz klar, ohne Nacktheit geht es da nicht. Ist auch ganz klar, dass ein Arzt gewisse Untersuchungen nicht anders ausführen kann, als nackte Patienten zu sehen. Das ist ganz klar. Also das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine diesen außerhalb der Ausnahmen, sondern den Regelfall, das Normale. Ja, ich meine auch nicht irgendwas Unbewusstes. Also wenn man unbewusst nackt angesehen wird. Also ich glaube, dass die Sünde bei David war und nicht bei Bathseba. Bathseba hat sich vielleicht gut präsentiert. Das kann man da rein interpretieren. Da gibt es auch ein paar Anzeichen dafür. Aber im Grunde, wenn man aus Versehen irgendwo mal nackt gesehen wird, ist es nicht das Problem, sondern das Problem ist tatsächlich, wenn man unbedarft damit umgeht. Bei Noah war die Nacktheit eine Folge von seinem Alkoholrausch. Also eine Sondersituation, aber ein guter Beweis dafür, dass eben der Mensch auch im Alkoholrausch dazu neigt, sündige Dinge zu tun. Auch sündige körperliche Dinge zu tun. Vierter Punkt. Der Umgang mit den Schwächen anderer. Es gibt noch einen Aspekt, den wir unbedingt beachten müssen. Und das ist der Umgang mit den Schwächen anderer. Was machen wir eigentlich, wenn wir Schwächen anderer entdecken? Also das Wahrheitsgebot, der Umgang mit der Wahrheit, verbietet uns, ja, die Schwächen der anderen öffentlich zur Schau zu stellen und denjenigen, der Fehler gemacht hat, zu entblößen. Also wenn wir wahr reden sollen, dann soll es auch zum Wohl der anderen sein. Es gibt bestimmte Wahrheiten, die man eben besser nicht erwähnt oder die man anderen gegenüber eben nicht ausspielen sollte oder wie auch immer nur so präsentieren darf, dass der andere da nicht in besonderer Weise Nachteile erleiden soll. Was Ham und Kanaan hier gemacht haben, ist ja quasi, dass ihren Vater, also Ham seinen Vater hier öffentlich entblößt hat, indem er den anderen davon erzählt hat. Also es hätte für ihn ja die Option gegeben, selbst diese Situation zu bereinigen. Er hat sich einen anderen Weg gewählt, er hat die Schwäche seines Vaters anders ausgenutzt, aber anders bearbeitet, behandelt. Er ist zu den anderen gegangen und hat das weitergesagt. Ich hatte schon mal angedeutet, das hat natürlich den Charakter der Sensationslust und des Verratens. Er hätte es auch selbst lösen können. Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, wenn wir Schwächen anderer entdecken. Ob wir versuchen, das irgendwo selbst zu lösen oder andere mit reinzuziehen. Wenn wir andere mit reinziehen, dann sollte es natürlich in guter Absicht und in einem guten vorgegebenen Rahmen zu sein. Ja? Also ich denke da an Beispiele, auch für uns Älteste ist es so, wenn wir Schwächen anderer entdecken, dann kann das Heranziehen Dritter eine Option sein. Aber man muss sehr gut überlegen, wie man mit der Schwäche von anderen umgeht. Aber es gilt in jeder seelsorgerlichen Situation. Es gibt manchmal Situationen, wenn einer keine Wohnung hat und irgendein Problem hat oder was weiß ich was und es ihm noch so peinlich ist, vielleicht muss ich doch jemand hinzuziehen, um ihm zu helfen und das Thema erwähnen. Aber ich muss es mit Bedacht tun. Es darf keiner Weise zum Nachteil desjenigen sein. Ich wähle mal so ein sehr abstraktes Beispiel, aber ich denke, ihr könnt euch das alle vorstellen. Jegliche Form von Schwäche ist hier gemeint. Also es war halt, das Gebot gebietet uns sogar, zum Wohl des anderen zu handeln und uns auch Gutes auszudenken und uns anzustrengen und Gutes zu tun. Und dann nochmal zurück auf den Punkt, den ich bereits erwähnt hatte. Es gibt noch einen wichtigen Aspekt. Wir sollen Schwache auch nicht zu Sünden verführen. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir schwache Menschen erkennen, auch in unserem Umfeld, oder auch wenn wir Schwächen anderer erkennen, sollen wir in besonderem Maß darauf achten, dass wir sie nicht zu Sünden verführen. Ja, wenn ich weiß, dass jemand besonders empfänglich ist für irgendwas anderes, dann soll ich ihn eben nicht noch irgendwo in diese Richtung hinschubsen. Starke sollen eben einfach aufpassen, sie sollen Hüter sein, sie sollen Fürsorger sein und sie sollen sich um die Nöte der anderen zu kümmern. Was völlig ausgeschlossen ist, ich will das einfach nur mal sagen, das ganze Thema Lästern oder sowas, das wäre nur eine Spätfolge davon, wenn man es am Anfang gar nicht verstanden hat. Wenn man am Anfang so denkt, kommt man gar nicht in den Gedanken, über irgendjemand zu lästern, weil man die Schwäche des anderen gar nicht in einer Art und Weise aufnimmt, dass man daraus sich selbst besser präsentiert und den anderen schlecht nimmt. Wenn man am Anfang versteht, dass die Schwäche des anderen fürsorglich zu behandeln ist, dann ist Lästern eigentlich am Ende ausgeschlossen. Dann braucht man gar nicht mehr aktiv dran denken, dass man nachher nicht lästern soll. Also bedenken wir bitte, und das hier als Zusammenfassung zum vierten Punkt, dass wir schwache Menschen nicht in die Enge treiben dürfen und sie auch nicht für ihre Sünden irgendwo noch weiter bloßstellen sollen und dass wir sie auch nicht zur Sünde hinführen sollen. Und jetzt möchte ich mal ein Zwischengesamtfazit an dieser Stelle ziehen. Ein Thema werden wir uns aufheben dann für das nächste Mal. Das wäre dann noch eine Option gewesen für heute. Das wäre die Parallelität zwischen Noah und Adam. Aber die dauert uns jetzt zu lang. Die müssen wir dann in der nächsten Predigt nochmal durchgehen. Aber bis jetzt haben wir ja gesehen, dass der Mensch auch, also dass uns Noah etwas offenbart. Etwas Besonderes offenbart innerhalb des Bundes, nämlich dass der Mensch, auch wenn Gott mit ihm einen Bund hat, in seinem Heilsstreben irgendwann versagt. Am Anfang macht er gute Dinge, aber dann macht er schlechte Dinge. Dem Menschen gelingt es nicht, den Bund mit Gott zu halten. Dem Menschen gelingt es nicht, in irgendeiner Weise sich selbst heil zu erwirken, ein ordentliches Leben zu führen oder gar ein sündloses Leben zu führen. Das ist das, was uns hier bei Noah vor Augen geführt wird. Und im krassen Gegensatz dazu, und das nur mal als Gedankenanregung, steht dazu, dass die nächsten 350 Jahre, die Noah noch lebte, wisst ihr, was darüber gesagt wurde? Nichts. Hier war alles gesagt. Noah war der Begnadete, der durch die Flut kam, mit dem Gott seinen Bund gemacht hat und der immer noch beweist, dass er der sündige Mensch ist. Fertig. Alles, was man über Noah sagen sollte, war gesagt. Da blieben noch 350 Tage, an denen, ich hätte fast gesagt, an jedem Tag die Bildzeitung erscheint, aber keiner schreibt was über Noah. Da war nichts mehr, zumindest aus der Bibel heraus, was wir für ihn beachten müssen. Da war alles gesagt. Und das ist auch tatsächlich das geistliche Prinzip, wie wir es immer wieder sehen. Da ist der Sünder, der uns beweist, dass er Sünder ist, der in seinen Werken beweist, dass er Sünder ist. Und da ist die Gnade Gottes, die uns beweist, dass es der einzige Ausweg ist für den Sünder. Und in dieser Gnade lebt der Mensch, auch wenn er immer wieder sündigt. Noah ist und bleibt für uns ein Modell und ein Beispiel eines begnadeten Sünders. Aus seiner Perspektive zeitlich wird es noch lang dauern, bis Christus kommt. Christus ist der Einzige, der kein Sünder ist, der auf diese Erde kommt, sondern er ist der Erretter, er ist die Erlösung, er ist derjenige, auf den hier alles hindeutet. Er ist derjenige, den wir brauchen und den wir auch so kennen, der für unsere Sünde gestorben ist, weil wir das nötig haben, weil wir aus uns heraus kein Heil wirken können, genauso wie Noah nicht. Auch wir brauchen das Wirken Gottes, auch wir brauchen das Eingreifen Gottes, auch wir sind völlig abhängig in allem, was wir haben, von der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Und wir erkennen noch etwas heute, neben all dieser Gnade und Barmherzigkeit. Wir erkennen auch, dass Gott in Bezug auf seine Gebote sehr konstant war. Das, was hier sehr früh verworfen wurde, ist konstant durch das Wort Gottes bis auf den letzten Tag noch in der gleichen Art und Weise gesehen. Der Umgang mit Wein, mit all den Werten, mit denen wir es hier zu tun haben, der Umgang mit Menschen, wie wir miteinander umgehen sollen, der Umgang mit Gott, er zeigt uns hier schon eine Konstante auf, die wir durch das ganze Wort Gottes sehen. Und die uns sehr, sehr viel auf Gott schließen lassen, darauf, wer er ist und wie er seine Welt geordnet hat. Deshalb sehen wir bei Noah auch ewige Prinzipien, die dann ganz besonders auch nochmal im Neuen Testament aufgegriffen werden. Auch das deutet darauf hin, dass wir es immer mit dem gleichen Gott zu tun haben. Und auch immer mit dem gleichen Heilsplan und auch immer mit dem gleichen Heilswirken Gottes. Das verändert sich an keiner Stelle. Es ist vom ersten Moment an dasselbe Prinzip bis auf den heutigen Tag. Es hat sich allerdings Stück für Stück mehr offenbart, das ist klar. Am Anfang war noch nicht alles klar, aber das Prinzip ist das gleiche. Amen.